Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Stadtratsupdate, ein Podcast der Freisinger Mitte zu aktuellen kommunalpolitischen Themen. Mein Name ist Franz Bernack und mir gegenüber, also virtuell gegenüber, wir sind per Zoom zugeschaltet, sitzt Tobias Eschenbacher. Hallo Tobi.
Hi Franz, freut mich wieder hier zu sein.
Tobi, ihr habt gestern eine Stadtratssitzung gehabt, doch auch mit einigen Tagesordnungspunkten. Da wollen wir uns ein paar spannende, ein paar interessante rauspicken und ein bisschen drüber sprechen. Und ja, ein Thema ist, glaube ich, ganz besonders interessant. Da habt ihr wahrscheinlich gestern viel drüber diskutiert. Und es ist ein Thema, wo die ganze Freisinger Bevölkerung seit Jahren und Jahrzehnten drüber redet. Und das wird auch immer so weitergehen. Das ist das Verkehrskonzept in der Freisinger Innenstadt. Für viele sicher auch ein bisschen emotionales Thema. Da gab es ein paar Anträge, die dazu eingegangen sind, was man in der Zukunft anders machen könnte. Neben dem Umbau der Innenstadt mit einem schönen neuen Pflaster und der Moosachöffnung will man ja eben auch über ein neues Verkehrskonzept, über neue Verkehrszeichen, ein bisschen einer höheren Aufenthaltsqualität gerecht werden. Vor allem, weil wir auch vor dem Umbau eine unintuitive Situation hatten in der Altstadt, teilweise mit Straße und Gehweg und teilweise eine kleine Fußgängerzone und Einfahrtsverbote und Einbahnstraßen. Das wollte man ein bisschen klarer gestalten und halt eben auch einen schönen Begegnungsraum schaffen. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, vielleicht mal ganz kurz die Grundlagen, damit man nachvollziehen kann, um was es geht. Also vor allem mal die Verkehrszeichen, über die hauptsächlich diskutiert wird. Da gibt es einmal zum Beispiel den verkehrsberuhigten Bereich, also umgangssprachlich die Spielstraße, also das große blaue Schild, wo auch so ein Kind drauf ist und ein Auto und ein Haus. Im verkehrsberuhigten Bereich dürfen sich FußgängerInnen überall aufhalten. Also es gibt keine Trennung zwischen Straße und Gehweg. Fahrzeuge, also Autos und Radfahrer, dürfen reinfahren, müssen aber Schrittgeschwindigkeit fahren. Parken ist nicht erlaubt, außer in gekennzeichneten Flächen. Man darf aber kurz halten zum Ein- und Aussteigen, zum Be- und Entladen. Und ganz wichtig, grundsätzlich darf jeder reinfahren. Es gibt quasi keine Anliegerregelungen. Also jeder ist berechtigt, da reinzufahren, muss halt langsam fahren. Demgegenüber steht die Fußgängerzone oder als Ergänzung gibt es die Fußgängerzone, also der blaue Kreis mit irgendwie Eltern und Kind in einem weißen Schild, wo unten Zone steht. Da dürfen sich erstmal nur Fußgänger aufhalten, auch wieder im gesamten Straßenraum. Das Schild wird häufig aber ergänzt durch Lieferverkehr frei, durch Radfrei, durch Anlieger frei, wo ich es dann eben schaffe, weitere Verkehrsteilnehmer zu berechtigen, reinzufahren, auch wieder in Schrittgeschwindigkeit. Und noch als drittes, das ist jetzt nichts, was aktuell diskutiert wird, aber das ist quasi der Status quo oder der Status vor dem Umbau der Innenstadt. Das ist der sogenannte verkehrsberuhigte Geschäftsbereich, also vereinfacht gesagt eine Tempo-20-Zone, einfach um in der Innenstadt ein reduziertes Tempo auf einer Straße zu haben. Aber ganz wichtig, wir haben eben einen Straßenraum, wo das Auto fahren darf, also eine Fahrspur, und wir haben einen Bürgersteig, wo sich die FußgängerInnen aufhalten. Soweit alles richtig?
Korrekt, ja.
Korrekt. Genau. Und dann können wir mal ganz kurz zum diskutierten Verkehrskonzept oder vielleicht zu dem, was mal vor ein paar Jahren beschlossen wurde, sprechen. Also ganz grundsätzlich wollte man ja eine Begegnungszone schaffen, also quasi Stichwort Shared Space, also einen Verkehrsraum, der von allen Fußgänger, Rad, Auto gleichermaßen genutzt werden kann. Also wo jeder dann auch Rücksicht auf den anderen nehmen muss, also wo eben nicht eine Fahrspur fürs Auto ist oder ein Radweg für einen Radfahrer und ein Gehsteig, sondern alles ist für alle da. Das Problem war damals so ein bisschen, die Begegnungszone, die gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht als Verkehrszeichen, in der Schweiz und in Österreich, glaube ich. Ihr habt ja da auch Exkursionen unternommen damals mit dem Stadtrat und mit Planern in die Schweiz und habt euch da ein paar Städte angeschaut und das fandet ihr ja gut. Dann hat man sich überlegt, wie macht man das dann bei uns in Deutschland und wie kommt man einfach mit den bestehenden Verkehrszeichen, die wir haben, da möglichst nahe hin an eine Begegnungszone und wie kann man halt vor allem mit diesen Faktoren bei uns in der Altstadt da am besten umgehen. Also wir haben ja, um mal ein bisschen die Diskussion vorwegzunehmen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel alles zur Fußgängerzone machen würde in der Altstadt, natürlich das Problem, dass wir wahnsinnig viel berechtigte Anlieger haben. Wir haben ein Hotel, wir haben viele, die da wohnen, wir haben viele Geschäfte, wir haben Praxen, wir haben Unternehmen, die bräuchten ja dann alle irgendwie Ausnahmeregelungen von der Verwaltung, das ist ja auch viel Bürokratie, also wir hätten viele, die dann trotzdem reinfahren dürfen. Auf der anderen Seite wollten wir eine Fußgängerzone immer auch irgendwie machen, um Durchgangsverkehr aufzuhalten. Da gab es ja damals auch eine Verkehrsuntersuchung, eine Befragung und man hat festgestellt, dass, glaube ich, fast die Hälfte der, die da durchgefahren sind, gar nicht in die Innenstadt wollen, sondern wirklich nur abkürzen. Und dann hat man sich vor ein paar Jahren mal entschieden, im Innenstadtkern, also um den Marienplatz rum, nach Westen bis zum Schiedereck, nach Osten bis zur Amtsgerichtsgasse, eine Fußgängerzone zu schaffen mit radfrei, damit quasi Radfahrer und Fußgänger da durch können, aber eben nicht die Autos abkürzen können. Und der Rest der Stadt, also obere Hauptstraße, untere Hauptstraße, Amtsgerichtsgasse, Heiliggeistgasse, General-von-Nagel-Straße, Ziegelgasse, das soll alles verkehrsberuhigter Bereich werden. Soweit alles richtig? Oder kannst du da was ergänzen?
Nee, ist soweit alles richtig. Also es waren in der Tat sogar mehr als 50% Durchgangsverkehr. Und man hat damals dieses Verkehrskonzept, sage ich jetzt mal, mit allen Beteiligten erarbeitet. Und das Prinzip war so ein bisschen das Thema Schleifenerschließung. Also sprich, man darf nicht durchfahren durch die Stadt, aber man darf oben und unten reinfahren. Also man hat keine Abkürzung, sondern das bringt wirklich nur was für den, der wirklich in die Stadt reinfahren will, um damit den Verkehr einfach deutlich zu reduzieren. Und wie du es angesprochen hast, also ursprünglich wollten wir eigentlich die Begegnungszone, die im Übrigen sogar einen umgekehrten Vorrang gibt. Das heißt, da hat der Fußgänger sogar einen Vorrang vorm Auto. Also das Auto muss einfach warten, wenn der Fußgänger da läuft. Und es war eigentlich schon ganz interessant. Also wir haben uns das wirklich in so Exkursionen angeschaut und da hat es wunderbar funktioniert in der Schweiz. Es war auch damals der Plan, das in die deutsche StVO einzuführen. Es ist aber dann nicht so gekommen. Und dann kam eben dieses System, dass man gesagt hat, okay, dann macht man das so, dass man diesen verkehrsberuhigten Bereich oben und unten macht und in der mittleren Altstadt praktisch dann die Fußgängerzone. Dann hat man im Prinzip das Gleiche. Und in der Hoffnung, dass es tatsächlich irgendwann noch in der StVO aufgenommen wird und man dann praktisch nur die Schilder austauschen muss. Und ja, jetzt war natürlich dann... ich sage mal, der erste Bauabschnitt ist fertig, die untere Altstadt. Und man hat halt festgestellt, dass doch immer wieder auch Autos dort parken oder durchfahren. Das, sag mal, kann man jetzt unterschiedlich beurteilen. Also auch im Stadtrat ist es unterschiedlich beurteilt worden. Die einen haben das so bezeichnet, dass sie gesagt haben, das Verkehrskonzept ist gescheitert. Die anderen haben gesagt, naja, so dramatisch ist es eigentlich nicht. Wir haben ja selber uns das mal angeschaut und es sind vereinzelt Autos, die da drin sind. Mal wahrscheinlich wie immer liegt die Wahrheit irgendwo so dazwischen. Aber es war tatsächlich insgesamt eine nicht mehr so, sag ich mal, emotionale Debatte, wie es einfach in den letzten Jahrzehnten war. Also man kennt das Thema schon lange, das Thema Fußgängerzone ist auch lang vor uns schon diskutiert worden. Ich kenne es auch aus meinen ersten politischen Jahren, wo ich mich damals noch fast jugendlich engagiert habe, da war das auch ein Thema, die Innenstadt. Es gab ja auch schon mal einen Bürgerentscheid zur Fußgängerzone, der dann damals knapp abgelehnt worden ist. Ja gut, und jetzt hat man eben dieses Verkehrskonzept, was man nach dem Umbau der Innenstadt eben so einsetzen wollte. Und weil jetzt in den ersten Abschnitten, sag ich mal, es natürlich schon auffällt, dass wenn ein Auto dasteht, dass es einfach nicht gut ausschaut, kam eben jetzt die Forderung auf, sofort eine Fußgängerzone draus zu machen. Und im Prinzip war die andere Seite, wo ich auch dazu gehöre, also die eigentlich gesagt hat, naja, grundsätzlich sieht man jetzt nicht das Thema der Fußgängerzone so kritisch, aber man hat eigentlich in vielen Jahren mit den Bürgern, mit den Geschäftsleuten und so weiter ein Verkehrskonzept erarbeitet, was man dort beschlossen hat, auch einstimmig übrigens alle. Und man möchte jetzt zumindest mal die Baustelle so weit fertig bringen, dass man überhaupt dieses Verkehrskonzept schon mal ausübt, sage ich mal. Weil wir sind ja noch lange nicht fertig mit der Innenstadt. Die Verkehrsführung ist jetzt praktisch jeden Monat eine andere, je nachdem, wie die Baustellen sind. Und letzten Endes könnte man sowieso jetzt nicht sofort eine Fußgängerzone einführen, weil man teilweise einfach Zufahrten braucht. Wenn jetzt in der oberen Hauptstraße und in der Bahnhofstraße gebaut wird und zum Beispiel gesperrt wird, weil man braucht natürlich trotzdem die Möglichkeit für Baustellen, Fahrzeuge, Lieferverkehr etc. Und ja, das war natürlich jetzt trotzdem natürlich ein bisschen emotional schon noch die Debatte, weil man gesagt hat, naja, es ist jetzt gerade jetzt die Chance und jetzt muss man das Ganze machen. Und am Ende hat sich dann der Stadtrat entschieden, dass er gesagt hat, nee, also jetzt ist eigentlich nicht der Punkt. Man stellt es nochmal ein bisschen zurück und hat es jetzt mal zunächst um 2 Jahre vertagt, weil man gesagt hat, jetzt wollen wir erstmal noch einen Schritt fertig machen. Unter anderem war auch das Thema, dass man jetzt nicht nochmal irgendwas Neues anpacken will, jetzt in diesem Corona-Jahr, wo die Geschäftsleute ohnehin schon gebeutelt genug sind. Und da stehen wir jetzt, dass wir gesagt haben, nee, also heute nicht. Grundsätzlich gerne nochmal drüber sprechen, aber eben nicht jetzt sofort.
Okay, das heißt quasi, es ist möglich, dass vielleicht irgendwann mal eine Fußgängerzone kommt, aber man will auf jeden Fall mal jetzt abwarten, ob das Verkehrskonzept, wie man es ja, sag ich mal, mit einer breiten Bürgerbeteiligung und mit vielen Experten beschlossen hat, ob das funktioniert. Und das kann man erst sehen, wenn halt wirklich die ganze Innenstadt umgebaut ist und nicht, wenn halt die Hälfte eine Baustelle ist und die andere Hälfte halt schon fertig ist.
Genau, das war zumindest jetzt der Auffassung bin ich jetzt, dass ich habe grundsätzlich nichts gegen eine Fußgängerzone. Ich war sogar selber, habe auch dafür gekämpft in den jungen Jahren und hätte jetzt auch persönlich gar nichts dagegen. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn man jetzt in einem großen Beteiligungsprozess sowas entscheidet und dann sagt man, bevor man es überhaupt fertig hat, sagt man, ach, jetzt machen wir es doch anders. Finde ich auch nicht ganz fair. Letzten Endes beides ist möglich. Also der verkehrsberuhigte Bereich, der wird wahrscheinlich auch gut funktionieren und eine Fußgängerzone, denke ich, würde am Ende auch funktionieren. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, für die obere und untere Altstadt braucht man auf alle Fälle eine sehr hohe Anzahl an Ausnahmegenehmigungen, an irgendwelchen Parkscheinen oder zumindest Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger etc. Aber auch das wird sich wohl machen lassen.
Weiß man denn eigentlich jetzt in den Bereichen, die fertiggestellt sind, da wurde ja, glaube ich, eine Verkehrszählung durchgeführt. Gibt es da Effekte auf den Durchgangsverkehr, also vor dem Umbau und jetzt nach dem Umbau, wo man ja eben durchfahren darf? Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich in der Heilig-Geist-Gasse, aber einfach durch ja, die Tatsache, dass eben auch die Fußgänger überall laufen können, soll es ja auch ein bisschen verkehrsreduzierend wirken. Hat man da festgestellt, dass es ein bisschen ja auch von Erfolg gekrönt ist, das Konzept schon in dieser kleinen Teilstraße?
Also ich glaube jetzt, aktuelle Verkehrszählungen haben wir jetzt nicht dazu, weil sich das, also weil es auch im Augenblick recht schwierig ist, weil sich ja die Verkehrsführung ständig ändert. Aber nachdem ich relativ häufig in der unteren Hauptstraße unterwegs bin, sehe ich es jetzt natürlich auch selber. Der Vergleich zu vorher ist natürlich kein Vergleich. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass es deutlich besser ist als vorher. Es ist natürlich deutlich weniger Verkehr und es stehen auch deutlich weniger Autos da wie vor dem Umbau. Aber man muss natürlich auch sagen, der Umbau beinhaltet natürlich jetzt auch, dass praktisch der ganze Straßenraum aufgelöst worden ist, dass es jetzt eine Platzsituation ist. Und das stört natürlich jedes einzelne stehende Auto, was dort parkt, sage ich jetzt mal. Also insofern ist es mit Sicherheit deutlich besser geworden. Aber man muss natürlich zumindest die Dauerparker wegbringen. Ich meine, es steht ja auch nichts dagegen, wenn jetzt jemand irgendwo mal B und entlädt. Aber sagen wir, wenn jemand irgendwo sein Auto abstellt über Nacht oder auch einfach irgendwo abstellt und dann ins Geschäft zum Einkaufen gehen, das geht halt einfach nicht. Das muss man natürlich klar sagen.
Gibt es da auch andere Mittel und Wege, da dem vielleicht ein bisschen mehr Herr zu werden, also so in die Richtung mehr Strafzettel verteilen? Gibt es da irgendwelche
Ja, also
Planungspläne?
das machen wir jetzt sowieso. Wir haben jetzt auch unser Personal erweitert, noch zusätzliche Kräfte, die da auch entsprechend kontrollieren. Und also ich denke auch, wenn man es ehrlich betrachtet, dann ist es auch etwas besser geworden schon, aber es ist noch nicht perfekt. Also klar muss man da einfach dahinter sein. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich auch, dass das Verkehrskonzept noch nicht wirklich fertig ist. Jemand, der irgendwas in der Innenstadt braucht, der weiß ja oft auch gar nicht genau, in welche Richtung darf ich jetzt fahren, wo darf ich jetzt langfahren. Also insofern, das tendiere ich schon auf alle Fälle dazu, dass man erstmal den Umbau fertigstellen sollte und dann schaut, ob das funktioniert oder nicht.
Ein weiteres Thema der gestrigen Sitzung, auch ein großes Thema oder zumindest mit einem großen Investitionsvolumen, das ist ja die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Vötting. Mal ganz grundsätzlich, Tobi, um was geht's? Was wird da genau gemacht?
Sagt eigentlich schon der Name, dass die Grundschule Vötting saniert und erweitert wird. Wir haben da wirklich einen tollen Plan. Wobei, ich sag mal, ehrlicherweise muss man auch sagen, dass zum Beispiel die Turnhalle abgerissen und neu gebaut wird. Es werden insgesamt 16 Klassenzimmer nachher drin sein, 10 Ganztagsräume, eine neue Doppelturnhalle und alles, was eben da ist mit Küche, Mensa und so weiter, Aula. Das ist schon wirklich ein großes Ding. Also es kostet auch fast 40 Millionen Euro. Und ist eigentlich, steht es auch in diesem Zusammenhang, wir bauen ja jetzt praktisch eigentlich alle unsere Schulen um auf Ganztagsmöglichkeit, tun eine nach der anderen sanieren oder sogar neu bauen wir jetzt im Steinpark. Sind ja die Schulen schon mitten im Bau. In Lerchenfeld auch die Grundschule St. Lambert, die erweitert wird mit Ganztagsbereich und einer neuen Grundschule, die entstehen soll. Und wie gesagt, also die Grundschule Vötting, Die ist jetzt praktisch die nächste, die auch entsprechend umgebaut, erneuert werden soll. Kommen natürlich tolle Freiräume auch hin. Das ganze Gebäude wird anders organisiert und strukturiert. Es soll natürlich auch nach dem Clusterprinzip funktionieren mit zusätzlichen Räumen, wo man dann auch entsprechend pädagogisch ganz anders arbeiten kann. Was vielleicht
ganz kurz,
auch,
was heißt Clusterprinzip?
Naja, man hat praktisch, es gibt so diese klassische Gangschule, wie es früher war, wo wir halt auf der Schule waren, wo man halt einfach, sag ich mal, ein Klassenzimmer neben dem anderen hat und dann kann man den Gang von, was weiß ich, 5 bis 10 die Klassen entlang durchgehen. Und die Clusterschulen sind eigentlich jetzt so gebildet, dass man praktisch so einen Jahrgang hat, der so eine Art Schulraum für sich hat, also mit so einer eigenen Mitte, wo er sich aufhalten kann. Da gibt es dann vielleicht auch zusätzliche Räume, wo man dann auch Projektarbeiten machen kann oder mit einzelnen Schülern arbeiten kann, wo man vielleicht auch nicht unbedingt immer nur im Klassenzimmer arbeiten muss und ich sage jetzt mal so die Klassen, Parallelklassen, so ein bisschen so einen eigenen Aufenthaltsbereich auch zwischen den Klassenzimmern haben. Und das ist eigentlich jetzt schon das, wie man heutzutage Schulen baut mit dieser Clusterbildung. Und da ist man natürlich dann auch entsprechend flexibler. Und der Rest von dem Schulhaus muss natürlich auch, sag ich mal, auf einem guten Stand sein. Auch die Turnhalle, die neue, die jetzt zweifach eine Zweifachturnhalle wird, die dann natürlich auch so organisiert ist, dass man theoretisch auch außerhalb von den Schulzeiten, ohne dass man durchs Schulgebäude muss, das den Vereinen zur Verfügung stellen kann. Es wird auch einen neuen Freibereich geben. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, der Grundschule Vötting, auf der ich auch selber war, da gibt es praktisch im Pausenhof auch diesen Verkehrsraum, wo man die Fahrradprüfung machen kann oder auch den Fahrradunterricht, Verkehrsunterricht für die Kinder. Und ja, ich glaube, dass viele Freisingerinnen und Freisinger im Pausenhof der Grundschule Vötting vielleicht ihr Radfahren gelernt haben und auch die Verkehrsregeln. Und das soll natürlich auch nachher wieder möglich sein. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass man zum Beispiel auch auf dem Dach von der Sporthalle dann einen Freibereich hat für die Schülerinnen und Schüler. Es wird eine tolle Schule. Ich meine, es ist eine tolle Schule, aber die ist natürlich in die Jahre gekommen und es wird jetzt eine noch bessere Schule werden. Insgesamt auf einer Grundstücksfläche von über 20.000 Quadratmetern wird es einfach wirklich ein tolles neues Lernen, glaube ich, möglich machen. Was vielleicht noch interessant ist, auch die Aula ist so dann konzipiert in dem Entwurf, also jetzt eigentlich, da gibt es ganz schöne Animationen, die müsste man vielleicht sich irgendwo mal anschauen, wo man sieht, wie die Aula konzipiert ist, dass man praktisch einen zusätzlichen Raum hat, den man auch teilweise als Bühne nutzen kann. Man kann in die Turnhalle schauen und man hat noch den Musikraum, der praktisch einen Stock höher ist, der aber auch eine Art Fenster zur Aula hin hat, wo man dann vielleicht sogar Musik machen kann. Also ich glaube, dass das wirklich gut durchdacht ist und eine richtig schöne und gute Schule auch wird.
Und wie schaut der Zeitplan für das Projekt aus? Wird da einiges gemacht? Kann man da was sagen, wann dann das in Betrieb gehen soll?
Ja, also geplant ist, sag ich mal, jetzt kommen so diese ganzen Planungsgeschichten, Bauantrag und so weiter. Und der eigentliche Baubeginn wird dann in den Sommerferien nächstes Jahr sein und die Fertigstellung soll dann praktisch im Sommer 2024 sein, sodass praktisch zum Schuljahr 2024/25 die Schüler in der neuen Schule anfangen können.
Okay. Und du hast ja gesagt, das ist ja nicht das einzige Schulbauprojekt, was wir haben. Eben im Steinpark werden neue Schulen gebaut. In St. Lambert findet eine Erweiterung statt. Grundschule St. Corbinian wird ja auch saniert. Das sind ja alles Riesenprojekte mit, ja, die wahnsinnig viel Geld kosten. Ich glaube, die Schulen im Steinpark gehören ja zu den, ja, das teuerste Hochbauprojekt der Freisinger Nachkriegszeit, sagt man, glaube ich, immer. Wie ist das generell zu sehen? Also wie kann es die Stadt so einfach schultern? Man hat sie eine andere Wahl? Oder wie kommt es eigentlich, dass gerade jetzt in diesen Jahren da so viel gemacht wird? Oder ist das eigentlich immer ein Thema, dass man Schulen erweitern muss?
Naja, einfach schultern, das wäre jetzt, glaube ich, übertrieben gesagt. Das muss man natürlich schon schauen, wie man das Ganze macht. Und die stehen natürlich in Konkurrenz zu anderen Themen und man muss sich das jedes Jahr im Haushalt natürlich wieder anschauen. Ist natürlich auch die Frage, ob sowas ganz ohne Fremdkapital wird sowas nicht gehen. Das heißt, auch da wird die Stadt Kredite aufnehmen müssen, um die Schulen zu finanzieren. Wobei das, sage ich mal, beim jetzigen Zinsniveau gerade nicht so dramatisch ist. Aber es ist natürlich auch eine Pflichtaufgabe und wir wollen die gut erfüllen und deswegen wollen wir die Schulen auch in einen guten Zustand bringen. Es hat sich natürlich, sag ich mal, vieles an den Anforderungen geändert. Also gerade das Thema Ganztag ist natürlich eines, was jetzt vor 10 Jahren noch nicht so das Thema war. Das wird natürlich immer massiver. Das heißt, da erfüllen auch die Schulen eigentlich nicht mehr so die Anforderungen an das, was man vielleicht braucht. Aber das, ja, man hat natürlich immer wieder Schulen saniert oder auch neu gebaut. Es kommt aber jetzt, sag ich mal, so in den nächsten Jahren doch etwas kumuliert die Schulgebäude auf uns zu. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Thema, was wir als Pflichtaufgabe sehen und wo es eigentlich auch unstrittig ist, dass wir das stemmen wollen. Und ich denke, dass wir es auch ganz gut stemmen können werden.
Und neben den 4 Schulen gibt es ja, glaube ich, dann sogar noch eine neue Schule in Lerchenfeld. Kannst du da was sagen, der geplante Standort und vielleicht auch einen ganz groben Horizont, wann das realisiert wird?
Also zeitlich kann man das jetzt noch nicht sagen, aber es wird sicher auch relativ nahtlos an den jetzt dann anstehenden Sanierungen von den bestehenden Schulen anschließen. Man sieht es eigentlich, wenn man sich Lerchenfeld anschaut, ist ja ein Stadtteil, der sehr stark wächst und die Größe von der Grundschule St. Lampert ist einfach schon deutlich überlastet. Und insofern brauchen wir auf jeden Fall in Lerchenfeld eine zweite Grundschule. Und da haben wir jetzt eine Standortuntersuchung gemacht. Und am Ende scheint natürlich der Standort, wo ja jetzt auch die Realschule schon war, oder zumindest in dem Bereich, also die provisorische Realschule in der Erdinger Straße, erscheint natürlich auch als gut machbar. Und so in dem Bereich etwa planen wir dann eben auch das Ganze städtebaulich vorzuüberlegen und dann an dem Standort zu verwirklichen.
Ja, also tut sich einiges in der Schullandschaft der Stadt Freising.
Ja, also ich würde sogar sagen, dass das Hauptthema jetzt für, also derzeit und jetzt so für die mittelfristige Zukunft auch ist, dass man eigentlich jetzt sehr stark auf den Bereich Schulen baut. Also wir haben jetzt doch in den letzten 10 Jahren sehr viel, sag ich mal, auch von den Sanierungsthemen gehabt, wie das ASAM-Gebäude oder eben auch die Innenstadt. Das ist ja auch eigentlich eine Innenstadtsanierung, nicht nur ein Neubau von den Oberflächen, sondern es ist eine Generalsanierung der Innenstadt. Und da sind wir eigentlich echt ganz gut dabei. Ich meine, im Prinzip mittendrin. Und jetzt kommen natürlich dann auch die Schulgebäude, die in die Jahre gekommen sind, jetzt sukzessive. Also wie gesagt, mit dem Steinpark hat es angefangen und Grundschule Vetting, Corbinian und dann eben Lerchenfeld, so wird es weitergehen.
Wunderbar, vielen Dank. Dann vielleicht noch ein kleinerer Tagesordnungspunkt, der gestern im Stadtrat war. Die Stadt Freising wollte zum Netzwerk der deutschen Biostädte, dem Netzwerk der deutschen Biostädte beitreten. Was hat es denn damit auf sich und kannst du was dazu sagen?
Ja, das ist sicher auch ganz interessant, weil ich glaube, das bietet sich natürlich auch für Freising an. Also wir haben ja eine aktive Agenda-Gruppe Biostadt Freising, die eben den Antrag auch gestellt haben, dass wir dem Netzwerk der deutschen Biostädte beitreten sollen. Ich war auch selber mal an einem Informationsstand auf der Grünen Woche bei dem Netzwerk der Biostädte. Und es ist, sage ich mal, jetzt zumindest so ein Zusammenschluss von Städten, die sich eben zum Ziel setzen, den Ökolandbau oder auch die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln mit kurzen Transportwegen, was halt alles regional gemacht wird und so weiter, zu stärken und zu fördern. Und ist dann praktisch auch geplant, dass man in den städtischen Einrichtungen einen höheren Anteil an Bio-Lebensmitteln zum Beispiel verwendet. Und letztendlich haben wir uns da mit der Ile Ampertal, mit der Ökomodellregion auch zusammengetan, beziehungsweise sind wir da auch Mitglied als Stadt Freising und die werden das Ganze für uns auch ein bisschen mit koordinieren. Und ich denke, dass es ganz spannend ist und zumindest ist es jetzt mal auch ein Bekenntnis dazu, dass man das einfach stärken möchte, dass man es ein bisschen im Fokus auch hat.
Und war sonst noch irgendwas Interessantes in der Sitzung? Eine Kleinigkeit habe ich gesehen, da ging es um eine Straßenbenennung im Gewerbegebiet Clemensenger. Was tut sich da?
Ja, Straßenbenennungen müssen, egal ob es jetzt groß oder klein ist, durch den Stadtrat natürlich durch. Und beim Clemensenger geht es jetzt eigentlich um den weiteren Bauabschnitt. Das ist insofern ganz interessant, weil da war ja mal geplant, Transgourmet anzusiedeln. Und die hätten ja, sag ich mal, nur eine Hausnummer gebraucht. Und deswegen hat man jetzt praktisch das übrige Gebiet den Clemensenger Ring genannt. Und jetzt hat man praktisch den Ring schon als Ring voll und jetzt kommt dann der Clemensenger Ost dazu. Das wäre dann praktisch der Ringanschluss. Aber nachdem man die Hausnummern schon vergeben hat, hat man jetzt da ein Problem und muss jetzt sich überlegen, wie man das Ganze jetzt macht. Und wir werden das Ganze jetzt der Einfachheit halber nicht nach irgendeiner Person benennen oder da großartig diskutieren, was man dem für einen tollen Namen geben kann, sondern diesen kurzen Straßenabschnitt, wo jetzt aber da verschiedene Gewerbe sich ansiedeln, werden wir einfach Clemensenger Ost nennen. Und so kriegt dann jeder wieder so seine Adressierung. Also jetzt nichts wirklich Weltbewegendes, aber eben auch was, mit dem sich der Stadtrat auseinandersetzen muss und darf. Daneben haben wir zum Beispiel auch noch die Feuerwehrgebührensatzung angepasst. Das machen wir jetzt gerade mit sehr vielen Satzungen, vor allem, dass es eine Härtefallklausel gibt, also so, dass man praktisch in bestimmten Situationen auch vielleicht einen Teilerlass von solchen Gebühren machen kann. Also wir hatten das gleiche zum Beispiel bei den Sondernutzungsgebühren, wo wir jetzt die Gebühren für die Gastronomie und den Einzelhandel in der Innenstadt erlassen haben, aufgrund der Corona-Situation. Das hätten wir eigentlich vorher gar nicht machen dürfen, weil wir eben keine solche Klausel drin gehabt haben. Das Gleiche haben wir jetzt eben in der Feuerwehrsatzung gemacht.
Mal und, kurz bei der Feuerwehrgebührensatzung, wer zahlt da Gebühren für was?
Jeder, der praktisch einen Feuerwehreinsatz auslöst. Also letzten Endes entstehen ja dadurch Kosten und die werden dann pauschalisiert auch abgerechnet. Das heißt, wenn jemand die Feuerwehr nutzt, für was auch immer, dann fallen da natürlich auch entsprechende Gebühren an. Und das ist auch entsprechend aktualisiert worden. Und das sind so Pauschalsätze, was da eben dann alles mit reingerechnet werden muss. Mannstunden, Fahrzeugstunden und so weiter, Geräte. Auch wie schaut es aus bei einem Fehlalarm, was das dann kostet entsprechend. Und wie gesagt, da gibt es dann eben auch so eine Härtefallregelung.
Das heißt für Personen, Leute, die das quasi vielleicht nicht unmittelbar bezahlen können aus bestimmten Gründen,
genau,
Können es dann Stunden oder müssen weniger bezahlen.
So ist es, also es geht sogar bis zu einem Teilerlass, genau.
Okay, ja, also ein paar spannende Themen, ein paar, ja, vielleicht eher formelle Themen, die ihr da gestern behandelt habt.
Ja, das sind jetzt schon so die Herausforderungen. Ich meine, letzten Endes in der jetzigen Situation ist es ohnehin eine Herausforderung. Wir hatten die Sitzung in der Luitpoldhalle, wo auch am selben Tag der Kreistag stattgefunden hat. Durch die ganzen Diskussionen war es auch relativ lang. Und durch die Tatsache, dass wir im Augenblick über der 100er-Inzidenz im Landkreis Freising sind, haben wir dann eben auch zum Beispiel für alle Anwesenden, auch Pressevertreterinnen, Vertreter und Zuhörer auch Bestätigungen dabei gehabt, dass man eben an der Stadtratssitzung teilgenommen hat, wenn man eben nach 22 Uhr, wenn die Ausgangsbeschränkung ist, noch unterwegs ist, weil das natürlich schon auch eine Herausforderung ist in dieser Corona-Zeit. Jetzt ist er in der, oder der Ministerpräsident hat er jetzt auch gesagt, dass er so Modellkommunen mal in Bayern, wo man eben vermehrt testen kann und dann vielleicht auch bei einer Inzidenz von über 100 das eine oder andere Thema freigeben kann. Auch das haben wir zum Beispiel gestern im Stadtrat noch diskutiert und das wollen wir eben auch machen, dass wir uns da zumindest mal bewerben. Dass wir sagen, ja, also wir hätten da schon auch Interesse, so ähnlich wie das in Tübingen ist, der Kollege Palmer, der das so macht, dass er sagt, ja, gibt es so eine Art Tagesticket, wenn ich gerade einen Test habe und dann kann ich vielleicht das ein oder andere wieder machen, ein Theater besuchen oder Biergarten. Da muss man gucken, wie sich das Ganze auch entwickelt, weil es natürlich sich da häufig auch die Ereignisse dann entsprechend überschlagen. Man muss auch schauen, inwieweit wir das machen können, weil im Gegensatz zu Tübingen Freising natürlich keine Kreisverwaltungsbehörde ist. Das heißt, man muss auch schauen, wie viel man alleine machen kann, weil wir eigentlich nicht zuständig sind für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes oder der Verordnungen. Ja, und das sind natürlich auch Themen, über die wir diskutieren, und das wird uns mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen, Wochen und ich befürchte auch Monaten noch weiter beschäftigen, vor allem auch die ganze Logistik, die dahinter steckt. Ja, insofern wird uns mit Sicherheit nicht langweilig, die Herausforderungen sind da. Ich freue mich aber auch über das Interesse, wenn wir vielleicht gelegentlich uns treffen und einfach den Podcast auch weitermachen können. Ich glaube, es ist auch in der jetzigen Zeit ganz interessant, dass man über die Themen sprechen kann, wo man vielleicht jetzt nicht so viel auf der Straße unterwegs sein kann, sich eben nicht so viel treffen kann. Es finden ja auch im Augenblick keine Bürgerversammlungen statt. Da müssen wir eben auch noch schauen, wie wir das jetzt im Herbst machen, ob es bis dahin wieder geht oder wieder so ein digitales Format oder wie auch immer wir das machen. Also insofern bleibt es spannend und ich freue mich aber auch auf den nächsten Podcast wieder mit dir und wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und natürlich vor allem gesund bleiben.
Vielen Dank, Tobi, für deine Erläuterungen und ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und damit bis zum nächsten Mal.